Ich bin gefragt worden, ob es nicht möglich wäre, dass ich etwas sagen könnte über die Erweckung, wie sie begonnen hat und was vor dem geschehen ist. Ich glaube, das ist das erste Mal auf dieser Reise, dass ich das als Thema habe. Und es ist unmöglich, dazu braucht man, kann man wochenlang über zu reden, um das alles nun oder nur einiges in einer Stunde zu sagen. Aber ganz, ganz kurz will ich das fassen und das mitteilen, was aus meinem Herzen ist. Johannes 7. Beginnen wir Johannes 7 und gebrauchen das als Text. Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich wollte kein Prediger sein. Jahrelang war es ein großer Kampf. Ich hatte diese Welt lieb. Silber und Gold auch. Und hatte meinen Plan, was ich werden wollte und was ich machen wollte. Aber wenn der Herr Jesus im Leben tritt, dann verändert sich alles vollkommen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Er ist wie von neuem geboren. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geboren. Und es ist auffallend, dass in der Offenbarung, wo es heißt, die erste Erde vergeht, und dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und dann heißt es da im Griechischen, siehe, ich mache alles neu. Und das sind genau dieselben Worte, wie wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Können wir uns denken, dass auf der neuen Erde etwas vom Alten da sein wird? Wird da eine Träne sein? Wird eine Krankheit dort sein? Wird der Tod dort sein? Wird Elend, Leid? Unmöglich, keinesfalls. Das gibt es nicht. Alles ist neu. Wie ist es denn, dass ein Mensch sagt, er ist von Neuem geboren und er ist in Christus und es ist nicht alles neu? Da wird das Rauchen, die Fleischeslust, alles Alte wird mitgeschleppt. Man fässt sich an den Kopf, wenn man das im Lichte des Wortes Gottes sieht. Dann fragt man sich, ist das nicht Lug und Betrug, ein geistlicher Humbug, dass der Mensch sagt, er ist in Christus. So leichtfertig sagen wir das. Ich bin in Christus, ich bin ein Gotteskind. Aber ein Tag, der ein Tag des Gerichts heißt, wird die Wahrheit ans Licht bringen. Wenn wir die Bibel nicht mit verstocktem Herzen und mit blinden Augen lesen, dann zittern wir vom Wort Gottes. Und dann fragt man sich, was ist das eigentlich, was wir Christentum nennen? Als ich 12 Jahre lang Missionar war, war ich tiefst erschüttert. Ich war so weit geraten, dass ich nicht mehr glaubte, dass die Bibel für uns heute gilt. Ich habe vor einigen Wochen gelacht. Ich lag noch im Bett und las ein Buch. Und als ich dieses Andachtsbuch las, da sagt der Schreiber, wir können doch nicht erwarten, dass was vor 2000 Jahren gesagt worden ist, dass das heute noch gilt. Die Menschen waren so primitiv. Die Menschen, die waren doch nicht so intelligent wie wir. Das waren doch keine modernen Menschen. Darum wurde das gesagt, was wir im Neuen Testament finden. Zum Beispiel, dass eine Frau den Mann untertan sein soll. Das ist doch dummes Zeug. Wir können doch nicht erwarten, dass die Frau heute ihren Mann untertan ist und untertänig ist. Mein lieber Gottesmann, den ich respektiere, aber das gewiss nicht, das ist dummes Zeug. Er sollte seine Zeit nicht mit solchen Unsinn verbringen. Die Bibel gilt auch heute noch. Aber eins war ich auch so, dass ich mich für klüger achtete als der liebe Gott. Und dass ich meinte, die Bibel als Ganzes ist nicht inspiriert. Ja, teilweise, aber nicht alles. Und vieles gilt nicht für uns heute, das galt für die Urzeit, aber nicht für uns. Ich dachte, als der Herr mich rief, Herr, ich kann das nicht. Ich kann den Preis nicht bezahlen. Ich kann nicht meine Götter fahren lassen. Und dann als arme Schnucke durch die Welt gehen, als arme Prediger. Aber bis Gott mir zu stark war und ich ihm das Ja gab und sagte, Herr, gut dann will ich deinen Ruf folgen. Sagt aber, Herr, auf eine Bedingung, wenn ich Christ sein soll und wenn ich das Evangelium verkündigen soll, dann will ich nicht Kirche spielen, wie wir bei uns in Afrika sagen. Dann will ich es ernst meinen. Dann keine Halbheit. Dazu habe ich keine Zeit. Entweder oder, ganzer Christ oder kein Christ. Ein Verkündiger des Evangeliums, aber keine Märchen und keinen Unsinn und kein Spielzeug auf der Kanzel. 12 Jahre lang habe ich den Versuch, die Wahrheit zu verkündigen. Aber nach 12 Jahren war ich enttäuscht und am Ende und sagte, ich kann nicht mehr weiter. Denn vieles war theoretisch recht, aber nicht praktisch auszuführen. Wie zum Beispiel, die Schwarzen sagen, Jesus ist der Gott der Weißen, die Bibel ist das Buch der Weißen. Die sagen, vor vielen Jahren seid ihr mit den Waffen gekommen und habt uns besiegt und heute kommt ihr mit der Bibel und gebraucht die Bibel als Waffe. Die Bibel ist das Buch der Weisen. Jesus ist nicht Gottes Sohn, Jesus ist der Gott der Weisen. Ich betete ernstlich und sagte, Herr, schenk mir die Kraft des Heiligen Geistes, Weisheit, Rat, Verstand, dass ich es diesen Menschen klar machen kann, dass Jesus nicht nur der Gott der Weißen ist, der Deutschen oder der Engländer, der Europäer, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Der Weg, die Wahrheit, das Leben für die ganzen Völker, jede Rasse in dieser Welt. Ich habe meine Botschaft und Predigt gut vorbereitet. Begann im Alten Testament, wie die Propheten prophezeit haben. Und wie der Herr Jesus in dieser Welt gekommen ist, als 12-jähriger Knabe, dann schließlich seine Wortverkündigung, was er gelehrt hat, was er getan hat, wie er die Kranken geheilt hat, die Besessenen befreit hat, Sünden vergeben hat, die Hartgebundenen befreit hat und dann endlich am Kreuz gelitten und gestorben, am 3. Tage auferstanden, und den aufgefahrenen Himmel, nun ist alle Macht ihm gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er kommt wieder als Richter der Lebendigen und der Toten. Und Gott befiehlt uns heute und gebietet jedem Mann in allen Nationen und Völkern sich zu bekehren, an Jesus zu glauben. Dann schloss ich mit diesem Wort, Jesus ist auch heute noch derselbe, denn die Bibel sagt, Jesus Christus gestern, heute und der gleichen Ewigkeit. Nun geht nicht zu den Hexen und zu den Zauberern und Zauberinnen, bringt nicht die Opfer für die Verstorbenen, redet nicht mit den Geistern der Toten, seid keine Spiritisten, sondern kommt zu dem, der auferstanden ist, Jesus, mit euren Problemen. Und kaum hatte ich die Botschaft beendet, kam eine alte Mutter und fragte mich und sagte, sagen Sie mir mal, stimmt das, was Sie eigentlich jetzt gesagt haben? Das ist mir in diesen Tagen widerfahren, dass ein Weißer, ein Europäer zu mir gekommen ist und nach der Predigt und gefragt hat, stimmt das, was Sie uns gesagt haben? Das konnte ich nicht fassen. Ich sagte, natürlich, darum habe ich es ja gesagt. Aber vor circa 20 Jahren, als eine zu mir kam und sagte, stimmt das, sagte ich, ja. Ich hatte ja keine blasse Ahnung, wo das hinführte. Da sagte, ist der Gott der Weißen, ein lebendiger Gott, lebt er? Ja, ganz gewiss. Können Sie mit dem reden? Ich sagte, ja, das können Sie auch, das nennen wir Christen beten. Jeder kann beten. Sagt sie, oh, wie freue ich mich dazu. Haben Sie Kontakt? Sind Sie mit dem verbunden? Ja. Sagt sie, wie freue ich mich dazu? Ich habe eine Tochter, die ist von Sinnen, die ist ganz verrückt. Beten Sie bitte Ihren Gott, fragen die zu heilen. Ja, da fiel mir die Butter vom Brot. Da beginnt mir der Mut. Da wusste ich nur nicht, was anzufangen. Ich bin kein Europäer. Trotzdem wir noch nicht so sehr lange mit unseren Vorfahren in Afrika sind, nur 100 Jahre. Aber doch habe ich noch etwas Europäisches in mir. Meine Haut und ich glaube so etwas von dem Verstand. Und als sie mich fragte und mir sagte, beten Sie, fragen Sie Ihren Gott, dass er meine Tochter heilt. Da ging es blitzartig durch den Sinn. Durch den Verstand. Ja, ist das aber Gottes Wille, dass sie geheilt werden soll? Ist das nicht das Kreuz, das sie tragen muss? Ist das Gottes Zeitpunkt einzugreifen? Aber dann sagte ich mir, ich bin doch derjenige gewesen, der gesagt hat, geht nicht zu den Hexen und Zauberern und Zauberinnen, kommt zu Jesus. Nun ist sie kindlich, ohne kindisch zu sein, gekommen. Natürlich erschreckt das uns Prediger sehr oft. Wir rechnen ja nicht damit, dass die Zuhörer das genau nehmen. Sie hören wohl zu mit offenen Augen, aber rechnen damit, dass es hier hineingeht und da heraus. Und wenn die Menschen aus der Kirche sind, dann ist es vergessen. Vergangen und vergessen. Nun als eine das wortwörtlich aufnahm, und darauf reagierte, war ich erschrocken und wusste nicht ein noch aus. Ja, was sollte ich nun tun? Ich habe für das Mädchen gebetet, 3 Wochen lang, es wurde aber nicht gesund. Ich war fast am Ende und ein nervöses Wrack. Ja, sagte ich, das ist der Beweis, dass das heute nicht mehr geht. Das gilt nicht für uns. Aber nach 12 Jahren sagte ich, so, jetzt bin ich nicht mehr bereit. Ich habe das Predigen nicht gefehlt, weil ich nichts zu tun habe. Ich kann auch was anderes tun. Ich habe das nicht gewählt als einen Beruf, weil es keinen anderen Beruf gibt. Ich sagte, dann lasse ich das. Ich rief die kleine Gemeinde zusammen, eine schwarze Zulu-Gemeinde, und teilte dieser Gemeinde das mit und sagte, ich bin nicht bereit, so weiterzumachen. Entweder die Bibel gilt oder sie gilt nicht. Jesus lebt oder er lebt nicht. Mit einem Quatsch und Unsinn bin ich nicht bereit, weiterzumachen. Wenn das theoretisch stimmt, dann sollte es auch praktisch gelten. Dann sagte ich so, der Herr Jesus hat gesagt, es sei denn, dass ihr werdet wie ein Kind. Wie ein Kindlein, werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Ich sagte so, nun unsere schlauen und guten Gedanken und Ideen lassen wir dahin fahren. Auch unsere Theologie und menschliche Vernunft und Weisheit. Wir sollen nicht kindisch werden, aber kindlich. Und der Herr Jesus nahm ein Kindlein und sagte zu dem Theologen, es sei denn, dass ihr werdet wie dieses Kindlein, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Und von der Zeit ab bis zu dieser Zeit ist noch keine ins Himmelreich gekommen, ohne zu beten, wie ein Kind. Es gibt keinen anderen Weg, es sei denn, dass Jesus ein Lügner ist. Aber ich glaube heute, so wie die Bibel sagt, lasst jedermann ein Lügner sein, aber Gott ist die Wahrheit. Da sagt ich zu den Christen, kommen wir nehmen mal die Bibel zur Hand und machen ein Studium von dem Worte Gottes. Wir sind nicht wie unartige Kinder, die einen Kuchen finden und den zerbrechen und holen sich nur die Rosinen heraus. Das, was gut schmeckt. Sondern essen den ganzen Kuchen. Wir nehmen ein Buch der Bibel und gehen durch das Buch. Ja, wo sollen wir beginnen? Wir begannen mit der Apostelgeschichte. Mit der Apostelgeschichte. Den Text, den ich gelesen habe, sagt ja, Jesus sagte, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Ich sagte, das bestätigt nur, dass die Schrift von Bedeutung ist. Wenn der Herr Jesus selbst sagt, so wie die Schrift sagt, also wenn der Herr Jesus von der Schrift redet, dann können wir gewiss auch danach horchen, was die Schrift uns sagt. Und der Herr sagt, die Schrift sagt, dass eine, der an ihn glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist, was die Schrift sagt, von einem, der an Jesus glaubt. Dann sagen wir uns in Afrika, sind das Ströme, die aus unserem Leben fließen. Ich fragte die Gemeinde in einem Gottesdienst. Nun wollen wir mal was Außergewöhnliches tun. Alle, die an Jesus glauben, sollen ihre Hände hochheben. Und da erhob jeder seine Hand. Ich sagte, das ist ja prima. Ausgezeichnet. Jeder, der hier in dieser Kirche ist, in diesem Raum, ist ein Gläubiger, glaubt an Jesus. Nun sagt die Schrift, wer an Jesus glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann fragte ich die Frage, stimmt das, was der Herr Jesus sagt von der Schrift? Wir glauben an Jesus, sind aber Ströme lebendigen Wassers, die aus unserem Leben fließen. Könnte ich solch eine Frage mal heute an Sie stellen? Gibt es Ströme lebendigen Wassers aus Ihrem Leben? Nicht schmutziges Wasser, nicht giftiges Wasser, lebendiges Wasser. Und nicht nur ein Bächlein, Ströme. Und nicht nur ein Strom, es sind in der Mehrheit Ströme. Und wenn wir in der Bibel lesen, wo es von Strömen und im Neuen Testament die Rede von Strom ist, dann lesen wir vom Euphratstrom. Das ist ein großes Strom. Wir lesen auch vom Strom in der Offenbarung. Das war auch ein großer Strom, kristallklar. Dann wird auch von dem Jordanstrom geredet. Das ist natürlich nicht ein großer Strom. Aber wenn der in der Flut ist, dann ist es ein Strom, den man nicht durchqueren kann. Also sagt der Herr Jesus, Ströme lebendigen Wassers werden aus dem Leben eines Gläubigen fließen. Wir sagten uns, ja, aber wir glauben ja, aber warum gibt es keine Ströme aus unserem Leben? Mit einem Strom kann man eine Wüste in einen Garten verändern. Mit einem Strom, was kann man nicht alles damit anfangen? Fabriken können gebaut werden, Elektrizität kann dadurch produziert werden und so vielerlei. Mit einem Strom, wie viel mehr mit mehreren Strömen? Ja, konnten wir das nicht erklären. Wir nennen uns Christen, aber wo sind die Ströme? Wir sagten, schauen wir uns mal um uns. Wir nahmen den Kommunismus. Bei uns in Südafrika wird Kommunismus nicht erlaubt. Ein Kommunist wird sofort ins Gefängnis geworfen. Natürlich, das dient auch dazu, dass die ganze Welt dagegen geht. Kommunismus durchdringt die Welt. Auch bei uns heute in Südafrika sagen die Kommunisten, Untergrund, wir werden euch befreien und wir bringen euch das Paradies auf Erden. Nun müssen wir das ja sehen. Wunderbare Verheißungen. Die wunderbarer sind als die Verheißungen in der Bibel. Die Verheißungen. Sie bringen uns schon den Himmel hier auf Erden. Und befreien uns vom Westen und von anderen bösen Mächten. Sagen wir, schauen wir uns mal den Kommunismus an. In weniger als ein Jahrhundert hat er einen großen Teil dieses Erdkreises in seinen Klauen. Wenn das der kommunistische Geist fertigbringen kann, in wenigen Jahren, wenn der Kommunismus so gefördert ist, in 60 Jahren war es dann zu der Zeit, Wie weit sind wir Christen geschritten in den letzten 2000 Jahren? Ja, sagten wir, denn sehen wir beschämt. Die Kommunisten haben hier fertig gekriegt in 70 Jahren jetzt, als was wir Christen fast in 2000 Jahren. Da brauchen wir nicht nur nach dem Kommunismus sehen. Schauen wir den Weltgeist an. Schauen wir alles an. Wir nehmen sogar Fußball. Wenn Fußball, Sport gespielt wird, wie viele Menschen sind tot, das anzuschauen. Wenn aber die Bibel gebraucht wird und eine Gebetsstunde, wie viele Menschen kommen. Da erkannten wir, dass bei uns in Südafrika ein Fußball eine größere Realität und Wichtigkeit und Kraft und Macht ist, als der lebendige Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist. Wir dachten, wie können wir das erklären? Beim Tanz und im Kino waren hunderte Menschen. Aber im Gottesdienst eine kleine Schar. Nun gibt es einige Christen, die sich damit zufrieden begeben. Ich konnte es aber nicht. Ich sagte, nein, keinesfalls. Wenn die Bibel heute noch das lebendige Wort Gottes ist, wenn es doch derselbe Geist ist wie vor 2000 Jahren, wenn Gott heute noch der Allmächtige ist, wenn es stimmt, dass der Teufel mächtig ist, aber Gott allmächtig, warum sieht es so bei uns aus? Warum? Ich sage, ich kann das nicht verstehen. Entweder oder. Das Ganze ist Lug und Betrug. Oder wir leben im Lug und Betrug. Dann haben wir die Bibel zur Hand. Und begann mit der Apostelgeschichte. Nun kann ich nicht alles wiederholen und alles sagen, was dort vor sich gegangen ist. Aber vordem der Herr Jesus gen Himmel gefahren ist, rief er seine Jünger noch einmal zusammen. 40 Tage war er mit ihnen und dann nach 10 Tagen nach Himmelfahrt sandte er seinen Geist. In diesen Tagen sagte er ihnen, vor seiner Himmelfahrt, kurz vor der Himmelfahrt, sagte er, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, wie ihr gehört habt. Die Verheißung des Vaters, den werde ich senden. Dann sagten die Jünger, Herr, ist dieses nun die Zeit, da sie zusammengekommen waren, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und da gab es sie eine gewaltige Urfeige und sagt, das hat nichts mit euch zu tun. Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, in Judäa, ganz Samaria, bis an das Ende der Erde. Also, aus diesem Wort wird uns klar, dass es dem Herrn Jesus darum ging, dass er Zeugen hätte, die sein Evangelium bis an der Weltende verkündigten. Und da sagten sie, ist nun dies die Zeit, dass du das Reich Israel wieder aufrichten wirst. Und sie eine Urfeige bekamen. Wie gern hätte ich, dass auch in der heutigen Zeit wir solch eine Urfeige bekommen würden. Heute sind wir mit Prophezeiungen beschäftigt. Auf jeden Fall. Aber das Erste muss an erster Stelle stehen. Es ist bedauernswert, wenn Menschen sich mit Theorien, wenn Menschen sich mit Lehren beschäftigen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem eigenen Leben zu erfahren. Was hat das mit uns zu tun, ob das Reich Israel aufgerichtet wird, heute oder nicht, oder morgen? Wenn die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Leben fehlt, und sie werden ungeduldig mit der Frau, und schimpfen die Kinder, und benehmen sich wie ein Satan, und nennen sich Gottes Kind, und bringen nicht die Früchte des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes, darum geht es. Und der Herr Jesus gab seine Jünger die Ohrfeige und sagt, das hat nichts mit euch zu tun. Das gebührt euch nicht, das zu wissen. Ihr sollt damit Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein, bis an der Weltende. Sind wir solche Zeugen, wie der Herr Jesus das haben will? Sind wir solche Zeugen heute in Deutschland oder nicht? Worum geht es uns? Geht es uns um die Kraft Gottes, um Zeugen zu sein oder nicht? Zeugen, dass unser Leben von ihm zeugt. Wenn unsere Lippen von ihm zeugen und unser Leben nicht, dann sind wir Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten des 20. Jahrhunderts. Und leben in der Zeit, wovon der 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, redet. In der letzten Zeit werden es gräuliche Zeiten sein, wo die Menschen den Schein haben eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleuchtet. Sie wissen wohl von dem weltberühmten Prediger, der überall eingeladen wurde. Der konnte predigen wie kein anderer. Da kam man aus dem Staunen nicht heraus. Die Einleitung, die ganze Predigt war ein Wunderwerk. Da konnte man eine Nadel fallen hören auf den Boden. Und auf der einen Reise konnte seine Frau mitnehmen. Die können ja nicht immer mitkommen. Und auf dieser einen Reise war die Frau mit und sie waren in einer großen Kirche, Kathedrale, wo tausende Menschen versammelt waren. Und er hielt seine Predigt und die Menschen waren wie betaubt. Nachdem der Gottesdienst geschlossen war, verließ seine Frau den Raum, die Kirche, mit zwei leitenden Frauen der Gemeinde. Keine wagte sich ein Wort zu sagen. Als sie aus der Tür waren draußen, schließlich wagte sich eine der Frauen und sagte, Frau sowieso, das muss ja aber was sein. Welch ein Vorrecht und Geschenk, um die Frau solchen Prediges zu sein. Da erwiderte die Frau, ach, Sie wissen sich nicht, wie er sich benimmt, wenn er zu Hause ist, wenn er daheim ist. Wenn unser Leben nicht unsere eigenen Frauen beeindrucken kann, wie viel weniger die höllischen Mächte und den Teufel. Wenn unser Leben nicht ein gutes Vorbild ist für unsere Kinder, wie viel weniger werden die dämonische Heeresmacht uns respektieren und ehren. Wird es uns vielleicht so gehen, wie es den sieben Söhnen Skephas ergangen ist, die sagten, ja, Jesus kennen wir, den Paulus auch, aber wer seid ihr? Und sie flohen aus dem Zimmer nackt. Wie viele nackte Menschen gibt es heute nicht in der Welt? Wie viele nackte Christen, die entkleidet sind, dessen Scham vor aller Welt ist? Sie hatten die rechte Theologie, hatten das Leben aber nicht. Nicht die Ströme lebendigen Wassers. Mit dem Munde hatten sie das Rechte. Sie hatten auch den Schein. Aber die Kraft des Heiligen Geistes hatten sie nicht. Je weiter wir das Wort Gottes lasen, je mehr zerbrach uns das Herz. Wir lasen 3000 bekehrten sich am Pfingsttage. Diese Menschen, trotzdem sie verschiedene Sprachen redeten, waren ein Herz, eine Seele. Sie wissen die Eigenschaften der Seele. Wenn es heißt, ja, sie gehörten zu einer Organisation, können wir das verstehen. Zu einer Kirchengemeinschaft. Aber wenn es heißt, sie waren ein Herz, eine Seele, tief im inneren Herzen waren sie eins. Wir waren nicht viele, 20, 30, aber wie viele Meinungsverschiedenheiten gab es? Wie viel Zank und Streit gab es bei uns unter den Christen? Der eine sagte dieses, der andere sagte das. Da gab es so viel Meinungsverschiedenheiten. Da gab es sogar Bitterkeit und Hass unter den Kindern Gottes, dass der eine nicht mit dem anderen mitmachen konnte. Das ist ja dem Teufel, tanzt nach seiner Pfeife. Der Herr Jesus hat gesagt, die nicht an mich glauben, die werden an mich glauben, wenn sie sehen, dass deine Kinder, Vater, eins sind. Mache sie eins. auf dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Es gibt Werke in unserer Zeit, die wir nicht erreichen werden mit der Predigt. Nur mit dem Leben. Und nur durch das wir Gottes Kinder eins sind. Sonst nie. Dadurch werden sie erkennen, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Je weiter wir lasen, je mehr zerbrach uns das Herz. Diese große Schar war ein Herz, eine Seele. Täglich kamen sie zusammen. Sie beteten und als sie beteten, bewegte sich die Sette. Was richtet unser Gebet aus, ihr lieben Christen? Was richten wir aus mit unseren vielen Beten heute? Die Menschen beteten und die Sette bewegte sich. Wir Menschen beten, aber die Sette bewegt uns. Charles Finney, der Gottesmann in Amerika, in seinem gottlosen Zustand besuchte er eine Gebetsstunde und hörte sich die Gebete an, die dort gebetet wurden. In der zweiten Woche ging er wieder in die Gebetsstunde hinein und hörte wieder die Gebete. In der dritten Gebetsstunde wandten sie sich zu ihm und sagten, well, Mr. Finney, wouldn't you like us to pray for you? Herr Finney, möchten Sie nicht, dass wir auch für Sie beten? Diese gottlose Anwalt, Advokat, der antwortete, nein, kurz ab und bündig, nein. Sie waren erschrocken und sagten, was für ein, welch ein gottloser Mann, der nicht mal haben will, dass wir für ihn beten. Aber er antwortete gleich darauf und sagte, ich bin jetzt zum Dritten unter euch. Die erste Woche habt ihr um Erweckung gebetet. Die zweite Woche habt ihr um Erweckung gebetet. Nun ist es das dritte Mal und die Erweckung ist noch nicht gekommen. Solche Gebete brauche ich nicht. Solche Menschen, die so beten und keine Erhörung bekommen, brauche ich nicht. Dann bekehrte sich dieser Mann und betete und bewegte Amerika. Zu seiner Zeit schon. In 10 Jahren sind 200.000 Menschen zum Glauben gekommen. Ist das ein kleines Drum? Wie lange sind Sie Christ? Wie weit sind Ihre Ströme schon geflossen durchs Land? Wie weit reicht das lebendige Wasser? Ja, Gott sei Dank, dass es Menschen gibt, die nicht zufrieden sind mit dem Schein. Wollen tiefer gehen und sagen, damit können wir nicht vor Gott bestehen. Entweder es ist, wie die Schrift es sagt, oder es ist nicht. Ja, liebe Freunde, so sah es aus bei uns vor der Erweckung. Und dann begann Gott sein Werk. Und er begann mit dem größten Sünde in der Versammlung. Und wissen Sie, wer das war? Das war dieser Mann. Das war ich. Immer beschuldigte ich andere Menschen. Ich dachte, ach, das kann man verstehen. Die Schwarzen, die sind so hart. Sie sind gottlos. Sie haben ihre Götzen. Und sie sind spiritistisch und bezaubert. Aber plötzlich, da ging es mir am Kragen. Und da sagte Gott, Elo, das liegt bei dir. So wie ein Mann, ein Prediger, bei dem es so hart war in der Gemeinde. Und da hörte er von einem anderen gesegneten Gottesmann und ging dorthin und fragte den lieben Gottesknecht, sagen Sie mir mal, was ist der Schlüssel? Was muss ich tun, dass ich auch Erweckung in meine Gemeinde habe? Ich höre, dass Sie solchen Segen haben, aber bei mir ist alles so tot und so hart, nichts geschieht. Ja, sagte der Mann, das ist ganz leicht, Sie brauchen gar nicht warten, ich kann Ihnen gleich das Rezept geben. Gehen Sie zurück in Ihr Studierzimmer. Setzen Sie sich auf den Boden, nicht auf einen Stuhl, auf den Boden. Dann nehmen Sie eine weiße Kreide und machen einen Zirkel um sich. Und wenn Sie diesen Zirkel geschlossen haben, dann beten Sie und sagen, Herr, sende eine Erweckung und beginn in diesem Kreis. Da war er empört und beleidigt und sagte, das liegt doch nicht bei mir, das sind die Kirchenvorsteher. Die Ältesten, die Diakonen, die so hart sind, die das Wort Gottes nicht annehmen. Aber trotzdem, es wie bittere Medizin war, hat es angenommen. Ist nach Haus und hat das wortwörtlich getan. Und sagte, Herr, beginne hier bei mir. Wir zeigen ja so gern mit dem Finger nach anderen und beschuldigen die und die und die. Die Afrikaner sind hier praktisch. Die sagen, schau mal hin, wenn du den Finger zeigst, drei Finger zeigen zurück und sagen, du bist dreimal so schlecht wie der. Und der Daumen zeigt nach oben und sagt, Gott ist das Zeuge. Und das ist ja auch ein geistliches Gesetz, dass jeder Psychologe, ob er Christ ist oder nicht Christ, weiß, wie im Römer 2, dass gerade damit, womit du den Nächsten verurteilst, dass deine Sünde ist. Der Mensch sieht sich ja immer selbst in den Nächsten und seine eigenen Sünden, sonst würde er die gar nicht sehen. Das, was er auszusetzen hat an seinen Mitmenschen, das sind seine Sünden. Dadurch verurteilt er sich selbst. Und da sagt, begann der Herr und er begann bei mir. Sehen Sie, es ist nicht die Sünde Ihres Mitmenschen, die die Erweckung hindert. Es ist nicht die Sünde der Gottlosen, die die Erweckung hindert. Es gibt nur einen Mensch, der im Wege der Erweckung ist. Und das sind Sie persönlich und Ihre Sünden. Nicht die Sünden der Frau, nicht die Sünden des Mannes, nicht die Sünden der Kinder. Gott sei Dank, dass es so ist. Das liegt bei Ihnen persönlich. Sie, die sich Christ nennen, die um Erweckung beten. Gott will reine Gefäße haben, durch die er wirken kann. Denn sein Geist ist ein heiliger Geist. Heiliger Geist. Wenn Gott sagt, heiliger Geist, dann offenbart er uns die Heiligkeit seines Geistes. Sein Geist wird an der Heiligkeit erkannt. Und der Heilige Geist wirkt nicht durch ein schmutziges Gefäß, wenn da Groll und Bitterkeit, Unversöhnlichkeit im Leben ist, soll solcher Mensch nicht erwarten, dass der Geist Gottes durch ihn wirken kann. Ein satanischer Geist, ja, aber kein heiliger Geist. Wir waren in einem Gebäude in Afrika, wo die Erweckung begonnen hat, der ein Kuhstall war. Da bin ich zum Gefängnis und habe einige Gefangene bekommen. Und mit den Gefangenen haben wir den Kuhmist aus diesem Gebäude geholt. Die Lektion habe ich aber nicht verstanden. Damit sagte der Herr mir, Elo, auch bei dir muss ein Reinigungsprozess vorangehen. Alle Kuhmist heraus. Und wie viel Mist gibt es in unserem Leben? Stolz, Eigenliebe, Eigensucht. Menschenkunst, Menschengefälligkeit. Und wir erwarten, dass Gott uns gebrauchen kann. Und wir nennen uns Diener Jesu Christi. Die Bibel sagt, wenn ich noch Menschenkunst suche und menschengefällig wäre, bin ich Christi Knecht nicht. Kein Mensch soll sich und darf es wagen, sich Knecht Christi zu nennen, wenn er noch menschengefällig ist. Im Leben eines Christen soll der Herr Gott sein und Gott soll Herr sein. Ist er wirklich Gott in Ihrem Leben? Oder geht es um Menschenmeinungen? Geht es da um Ihre eigenen Wünsche? Götzendiener sind wir. Verkündigen den Heiden. Verlasst ihn keine fremden Götter. Und wir sind schuldig daran, indem wir uns tief diesen fremden Göttern beugen und anbieten. Aber das musste erst ins Reine gebracht werden, bevor Gott in seine Allmacht, in seine Majestät unter uns war. Wir schrien zu Gott. Wir sagten wie Gideon, wo sind die Werke, die Wunde, von denen unsere Väter uns gesagt haben? Aber die gab es nicht. Wir sagten, wo sind die Taten Gottes, dass die heidnischen Völker wieder zittern und erkennen, dass der Herr Gott ist, gibt es nicht. Die Christen werden zum Hohn und Spott der Welt. Ja, da begann der Geist Gottes, nicht bei den Ungläubigen, sondern bei uns Christen. Da liegt der Knoten. Dann ist es. Wollen Sie Erweckung haben? Dann muss es bei den Christen in Deutschland beginnen. Vor dem, das geschieht, hören Sie auf, um zu beten, um Erweckung. Das ist nur ein frommes Spiel. Ein frommes Wortenspiel. Sie werden in den Tod gehen und werden keine Erweckung erleben. Es sei denn, dass Sie bereit seien, Schluss zu machen mit der Sünde in Ihrem eigenen Leben und sagen, Herr, beginne bei mir und alle den Mist hinaus, gereinigt durch das Blut, geheiligt durch den Heiligen Geist, durch und durch, dass er uns erfüllen kann, sodass wir die Kraft haben und damit beschäftigt sind und nicht über fromme Sachen reden und Prophezeiungen und so weiter und die Kraft des Heiligen Geistes, um Zeuge Jesu zu sein, da wo wir uns befinden. Ein wirklicher Zeuge. Und ein Zeuge im Griechischen heißt Martyr. In der englischen Sprache sagen wir Martyr, genau das Wort. Das ist ein Märtyrer. Der Herr Jesus sagt, wenn ein Mensch erfüllt ist mit dem Geist Gottes, wird er die Kraft haben, nicht Tote zu erwecken, nicht Kranke zu heilen, nicht in anderen Sprachen zu reden, die Kraft, um ein Märtyrer zu sein. Und was ist ein Märtyrer? Der sein Leben hergibt um seines Glaubens willen. Der sagt, lieber Tod als dem Herrn untreu. Und im Hebräerbrief heißt es, ihr habt die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Sieht es so bei Ihnen aus? Haben Sie die Kraft, dass wenn die Versuchung kommt, dass Sie sagen, lieber sterbe ich, als dass ich sündige. Lieber sterbe ich und komme um, als dass ich zum Opfer der Fleischeslust werde. Lieber sterbe ich, als dass ich lüge. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir der Sünde Widerstand bieten können, bis in den Tod. So war es bei uns in Afrika nicht. Und darum der Schrei, Herr, zerreiße die Himmel und fahre herab. Und dann kam der Herr. Wie wunderbar, wer das einmal geschmeckt hat, wird nie wieder zufrieden sein mit etwas anderem. Da kam der Geist Gottes vom Himmel herab. Wie ein gewaltiger Brausen eines Windes kam über uns, was ich Ihnen nicht erzählen kann. So wie Sie es in der Apostelgeschichte haben. Und das hat sich nicht, das war nicht ein einziges Erlebnis. Das hat sich mehrmals wiederholt. Wir haben nicht darum gebetet, aber wir beteten darum, dass der Herr das schafft, was er will. Zur Ehre seines Namens. Und dass die Christenheit wiederum und die Gemeinde Jesu Christi wiederum so ist, wie sie in der Urgemeinde war. So sollen wir sein. Wie die Urchristenheit. Wenn wir ihr Leben betrachten, bekommen wir den Eindruck, dass Jesus ihr Leben war, nicht ihr Hobby, nicht was für den Abend des Tages oder für den Gott Sonntag, sondern tagtäglich. Jesus war die Hauptsumme, die Hauptsache in ihrem Leben. Alles andere war Nebensache. Sieht es so bei Ihnen aus? Ich glaube, dass hier Menschen sind von verschiedenen Kirchen. Sagen Sie mir mal, in Ihrer Gemeinde, ist das so? Ist das der Eindruck, den man bekommt? Wie die Urchristenheit, die Urgemeinde in Jerusalem. Und als Ananias mit einer Lüge ankam und seine Frau, das war eine Notlüge. War das nicht eine Notlüge? Das sagten die Jünger Jesu, liebe die ein Gemeindeglied im Grab von Firmen gefressen, als lebendig unter uns. In der Gemeinde zu Jerusalem wurde keine Sünde geduldet. Wissen Sie, warum die Gemeinden Jesu in der Welt heute zum Wohn- und Spott der höllischen Mächte werden? Weil Sünde geduldet wird. Was hat das denn mit Notlügen zu tun? Was hat das mit Sünden zu tun? Wir kommen in Gottesdienst mit unserer Hurerei, mit unseren Lügen, mit unserer Fleischeslust, mit unseren Unreinheiten. Das geht aber nur bis so weit, bis der Herr sagt, so weit und nicht weiter. Möge Gott schenken, dass das in dieser Zeit geschieht und nicht in jener Welt. Dann ist es zu spät. Und als der Geist Gottes über den Ort kam, wurden die Menschen erfasst vom Geiste Gottes. Zwei, drei Monate lang kamen sie Tag und Nacht, dass wir nicht schlafen konnten. Keine Zeit zum Essen. Es begann mit den Zauberern. Zauberinnen, Besessenen. Und dann fielen die Mauern Jerichos. Dann kamen sie von überall. Weiß, schwarz, Inde. Bis zum heutigen Tag in solchem Maße, dass wir stets und ständig Menschen zurückhalten müssen und sagen, kommt bitte nicht alle, weil zu viele Menschen in die Gottesdienste kommen und wir nicht wissen, was mit ihnen anzufangen. Heute ist es nicht der Fußball. Heute ist es nicht der Tanzboden. Heute ist es nicht das Geld. Es ist Jesus, der der Höchste ist und der Allmächtige. Es ist Jesus, der den Sieg davon trägt und nicht der Teufel. Nun zum Schluss. Zu zeigen, wie der Geist Gottes wirken kann in einem Ort, wo das Evangelium in 100 Jahren nichts ausrichten konnte. Plötzlich brach Erweckung aus. Ich habe erzählt, gesagt, wo sind die Wunde Gottes, die wir von unseren Vätern her geführt haben. Kein Mann kam in den Gottesdienst. Aber als wir dort ankamen, waren 500-600 Menschen versammelt. Von unten lag ein Mädchen, 18-jährig, Anna Greta, die 18 Monate lang vollkommen gelähmt war. Nur, dass sie ein Augenglied etwas bewegen konnte und den rechten Finger an der einen Finger an der rechten Hand. Nach dem Gottesdienst, wie oft geschieht es, dass da 400 Menschen, 500 Menschen, wir haben ja nicht solche Menschenmassen bei uns in Afrika wie hier. Hier ist es ja mehr als 10-1. Wenn wir 3.000, 4.000, 5.000 dort haben, denn mit Leichtigkeit ist das 30.000, 40.000, 50.000 hier im Vergleich. Dieses lahme Mädchen lag vorne am Boden. Nach dem Gottesdienst verließen die Menschen nicht den Raum. Sie auch sagen wir ihnen nicht, komm zu Jesus. Wir verkündigen das Evangelium und sagen, geht. Und sie sagen, wir können nicht gehen. Warum nicht? Wir sind Sünde. Wir müssen unser Leben jetzt bereinigen. Das geschieht, dass da hunderte Menschen versammelt sind und nach dem Gottesdienst verlässt keine, nicht eine den Raum, ohne dem, dass er sein Leben bereinigt hat und sich dem Herrn gegeben hat. Das haben wir schon oft erlebt und sind des Zeugen. Dass keiner nach Hause geht, keiner steht auf. Wie können wir zurück mit unseren Sünden? Wir sind mit unseren Sünden in den Gottesdienst und sollen mit den Sünden wieder heim. Das geht ja nicht. Dann kommen sie mit der Sündenlast zum Kreuz und finden Ruhe und Fried im Herrn. Den Abend waren da hunderte Menschen. Ich war so müde, dass ich gleich ins Bett bin. Nach einigen Stunden lang, sehr oft, haben die Mitarbeiter geschwollene Augen, weil sie stundenlang oder die Nacht hindurch Menschen in die Seelsorge gehabt haben. Da kamen fast zu Mitternachtsstunde, 11 Uhr, kamen einige Mitarbeiter und weckten mich und sagten, könntest du nicht kommen, uns behilflich zu sein? Da sind so circa 200 Menschen, die möchten noch, dass sie leiblich für gebetet werden. Nun, bei uns in Afrika machen wir das so. Wir beten nicht gern für die leibliche Not oder für eine Krankheit, vor dem das Geistliche in Ordnung gebracht wird. Göttliche Heilung beginnt immer beim Herzen. Das Erste muss immer an erster Stelle stehen. Wenn kranke Menschen kommen, dann sagen wir, es gibt leibliche Krankheiten und es gibt auch geistliche Krankheiten. Seid ihr schon von euren geistlichen Krankheiten geheilt? Seid ihr schon von eurer Bitterkeit geheilt? Denn was geht uns der Leib an, wenn die Seele nicht errettet ist? Lieber ein Lazarus, der von seiner Krankheit stirbt, aber geht in den Himmel, als der gesunde, reiche Mann und fährt in die Hölle. Ja, sagte ich, wie steht's denn mit Ihnen? Haben diese Menschen schon ihr Leben bereinigt, ihre Sünden gebeichtet? Wie die Bibel sagt, ist jemand krank, dann bekennet einer dem anderen eure Sünden. Und dann betet. Lasst uns beginnen, wo Gott beginnt. Und er sagt, salbt ihn mit Öl. Es ist nicht das Öl, das den Menschen heiligt. Oder heilt. Lesen Sie mal in der Bibel. Die Salbung hat eine Bedeutung. Wenn ein König oder ein Priester gesalbt wird, das bedeutet, dass sein Leben nun für den Herrn ist. Also, dass er sich dem Herrn vollkommen ausliefert. Das bedeutet die Salbung. Und dann sein Leben bereinigt. Und dann das Gebet. das große Kraft hat. Elia, ein Mann wie wir, und betet, dass 3,5 Jahre nicht regnen sollte, und das geschah. Und betete wiederum, und dann geschah es. Ein Mann wie wir kann das von ihnen gesagt werden. Sie beten, und dann geschieht's. Und dann beten sie wiederum, und dann geschieht's. Wenn nicht ist, liebe Freunde, begeben Sie sich nicht zufrieden. Das stimmt etwas nicht. Das, was zwischen Gott und ihnen ist, muss beseitigt werden und bereinigt, dass das Gebet Gott erreichen kann und dass Gottes Arm sie erreichen kann. Wem ist der Arm Gottes offenbart worden? Wenigen möge Gott schenken, aber dass sie den Arm Gottes kennen und sehen und erleben. Und nachdem ging ich zu der Schar und fand, dass das so ist, wie sie sagten. Und die Menschen hatten ihr Leben bereinigt. Wenn solch viele Scharen Menschen um Heilung kommen, können wir nicht mit Handauflegung für sie beten. Dann beten wir in Gruppen, in Scharen für sie. Aber vielleicht 2 oder 3% beten wir mit Handauflegung, die anderen in Scharen. Da sagten einige Mitarbeiter, einige Ehre sind hier in unserer Mitte, sagten, es gibt viele Kranke, viele Blinde unter uns, fast 10. Können wir nicht für die Blinden mit Handauflegung beten? Und dann für die anderen in Gruppenweise. Gut. Und wissen Sie, was geschah? Die Kraft des Herrn zu heilen war so gegenwärtig, dass jeder der Blinde sehend wurde. Und die meisten der Blinden wurden sehend, als sie den Raum betraten. Wir beten nicht einfach in der Öffentlichkeit vor Menschen, wir gehen in einen Raum und beten dort, im Geheimen. Und die meisten, als sie den Raum betraten, sagten, sie bin sehend, und fielen auf die Knie und beteten den Herrn Jesus an. Aber das Wunderbare war dieses, dass eine Frau, die 40 Kilometer entfernt war, auch zu den Gottesdiensten kommen wollte und konnte nicht, am Freitagnachmittag. Wir waren Freitagabend, Samstag und Sonntag dort. Und als der Wagen ankam, war der so vollgeladen, dass da kein Platz war für eine Person. Und diese blinde Frau stand am Wege mit einem jungen Kind und hielt diesen Wagen an. Als der Fahrer fragte, was wollen Sie, sagten sie doch nach Tugela Ferry, zu den Gottesdiensten. Ich habe gehört, dass das Evangelium dort verkündigt wird und ich will dorthin. Sagten sie, es tut uns leid, sie können nicht mit. Sie weinte bitterlich. Der Fahrer sagte, es ist nur eine Möglichkeit, dass jemand absteigt, sodass sie aufsteigen können. Keiner war dazu bereit, sie kannten ja den Ort nicht, der war fremd. 40 Kilometer entfernt von dem Ort, wo das Evangelium verkündigt wurde. Da blieb diese blinde Frau zurück. Und wissen Sie, als sie am Sonntagnachmittag zurückfuhren, fanden Sie diese blinde Frau, hellstrahlend, freudig, und sagte, der Herr Jesus hat meine Augen geöffnet. Und als sie nachprüften, wann das war, sagte sie am Samstag, wie spät, 11 Uhr nachts. Genau die Zeit, als der Herr Jesus diese 10 Blinden heilte in seine Gnade, sei ihr Herz und heilte sie auch. Welch ein Herr! Es gibt keine wie Jesus. Alles Fleisch ist in seine Hand gegeben. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, alle. Der Teufel ist entlarvt, der Teufel ist besiegt. Alle Macht ist in Jesu Hand. Und nachdem die 10 Blinden sehend wurden und die 200 für gebetet waren, sagten die Mitarbeiter, da ist die Anna Greta, ein 18-jähriges Mädchen, die vollkommen gelähmt ist. Ich sagte, ja, aber wie? Wir können doch nicht über dieses Mädchen beten. Hat die denn ihr Leben schon bereinigt? Die kann doch nicht reden. Sagten sie doch, das hat sie. Ich sage, wie hat sie? Die kann ja nicht sprechen. Da sagt sie, wir sind zu ihr gegangen und haben sie gefragt, willst du den Herrn Jesus aufnehmen und ihm deine Sünden bringen, dass er dich reinigen kann? Sagt sie, ja. Wie sagte sie das? Mit ihrem Augenlid bewegte sie etwas. Daran konnten sie erkennen, ja oder nein. Dann fragten sie, hast du schon mal gelogen? Warst du schon mal deinen Eltern ungehorsam? Warst du schon mal lieblos, unfreundlich? Und so gingen sie durch die Reihe der Sünden. Und dann sagte sie ja oder nein mit ihrem Augenlid. Und danach beteten sie und sagten, Herr Jesus, vergib mir, du bist kein Lügner, du hast gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du sie uns vergibst. Und wissen sie, als die Christen für dieses und über dieses Mädchen beteten, Da bewegten sich die Knochen in ihrem Leib wie die Bäume an einem, wie die Blätter an einem Baum, wenn der Wind dadurch weht. In einem Moment, in einem Nu, war sie aus dem Bett gehoben und stand auf ihre Füße und lief. Nach ein paar Minuten waren hunderte Menschen versammelt in der Nacht. Wo kamen die her? Keine weiß. Drei Männer vom Ratshaus waren dort und sagten, wo ist dieses Mädchen, wir wollen mit ihr reden. Wo ist sie? Wir sagten, hier ist sie. Sie sagten aber, ihr sollt nicht dabei sein, wir wollen alleine mit ihr sein. Wir wollen sie unter das Kreuzfeuer kriegen. Gingen sie ins Zimmer. Ich weiß nicht, wie lange sie mit dem Mädchen in diesem Zimmer waren. Nachdem sie fertig waren, kamen sie heraus und sagten, Mädchen, vor der ganzen Schar, der Gott, der dich geheilt hat, kann die Toten töten, die Lebendigen töten und die Toten auferwecken. Das war das Urteil der drei Atheisten, nachdem sie mit diesem 18-jährigen Mädchen eine lange Zeit eine Unterredung hatten. Und sagten, es gibt keinen Gott, der so retten kann wie den. Einige Tage lang war die Luft wie geladen mit der Gegenwart Gottes, dass Ungläubige an diesen Ort kamen und gleich getroffen wurden vom Geiste Gottes und Worte Gottes und sich in Reue und Buße bekehrten. Ohne eine Predigt, ohne irgendetwas Menschliches zu tun. Das kann man nicht erklären, das muss man aber erleben. Im Griechischen das Wort Epignosis. Das ist ein Wissen, was man nicht gelernt hat, aber erfahren muss, dann weiß man es. Dass Gott in solche Macht, in solche Kraft zugegen war, dass die Erde wieder in Bewegung kommt und die heidnischen Völker erkennen und ausrufen, es gibt kein Gott wie er. Heute sagen die Zulus nicht mehr, er ist der Gott der Weißen. Sie sagen, es ist unser Gott. Sie sagen, wir können den Weißen nicht verstehen. Wir Heiden, wir ziehen uns an. Die Weißen ziehen sich aus. Wir sitzen vor unserem himmlischen Fernsehen und haben himmlische Visionen. Aber die Weißen sind bezaubert von ihrem irdischen Fernsehen mit satanischen Sachen drauf. Dann und wann was Gutes. Mit Speck fängt man natürlich die Mäuse. Das weiß der Teufel. Und so reißt er sich Millionen und Billionen Menschen hinter sich an in die Hölle hinein. Gehören sie zu der Schar? Oder gehören sie zu denen, von denen es heißt, wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, nicht wie sie sich das denken, nicht wie der Modernismus das sagt, so wie die Schrift es sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Glauben sie an Jesus? Dann brauchen sie es mir nicht zu sagen, die Ströme werden es mir klar machen.